Später. Das Leben geht weiter, sagte mein Großvater und rieb sich die Hände, auf die er stolz war. Lange, schmale Finger mit elegant gewölbten Nägeln. Hände, wie sie alle Männer in seiner Familie hatten. Ich war 12 Jahre alt. Er saß in seinem Sessel und sah aus dem Fenster. Dann sagte er, in Mathematik war ich immer gut. Zahlen sind wichtig. Am 26. März 1943 haben sie meinen Vater, deinen Urgroßvater, abgeholt. Und fast auf den Tag genau, 30 Jahre später, bist du zur Welt gekommen. Das Leben geht weiter. Er war in Gedanken weit weg und ich konnte ihm nicht folgen, konnte nicht nach dem fragen, was die Zahlen verbargen. Das Gespräch hatte sich zufällig ergeben. Er hatte das Buch gesehen, das ich gerade las, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, von Judith Kerr. Darin wird die Geschichte des Mädchens erzählt, das Judith Kerr einmal war. Es floh mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten erst in die Schweiz, dann nach Frankreich und später nach England. Judith, sagte er unvermittelt und blätterte in dem Buch. Die Tochter meiner Cousine Julia. Ich schaute ihn erstaunt an. Mein Großvater hatte keine Geschwister, Onkel, Tanten, Cousinen oder Cousins. Die Männer aus seiner Familie mit den schönen Händen hatte ich nie kennengelernt. Dann stand er auf und ging aus dem Zimmer, schwankend wie immer. Er zog die Füße auf eine seltsame, mir vertraute Art nach. Er hat damals seinen Gleichgewichtssinn verloren, sagten meine Mutter und Großmutter manchmal, als sie ihn zusammengeschlagen haben, auf dem Heimweg aus dem Lager. Es waren jedes Mal dieselben Worte. Es gab sie schon immer. Sie waren Teil meiner Welt, wie die Zahlen meines Großvaters. Später begegneten mir im Studium die Schriften Alfred Kerrs, des Vaters jener Judith, über die wir damals sprachen. Und mir fiel die Cousine meines Großvaters wieder ein, Julia Weißmann, Alfred Kerrs zweite Ehefrau. Inzwischen wusste ich, dass mein Großvater aus einer großen Familie stammte und dass alle Onkel und Tanten, alle Cousins und Cousinen Deutschland verlassen hatten. Sie waren nicht zurückgekehrt, ihr Leben ging anderswo weiter. Geblieben waren ein paar Gräber auf deutschen Friedhöfen und Dokumente, die ich im Internet fand, Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und Passagierlisten von Schiffen nach Großbritannien, in die USA, nach Brasilien, Indien und Afrika. Ihre Spuren hatten sich verloren und ich wusste wenig von ihnen. Auch von Heinrich Reichenheim, meinem Urgroßvater, der Deutschland nicht verlassen hatte, wusste ich wenig. Dann kam eine Zeit, in der mein Großvater mir manchmal von seiner Kindheit und seiner Familie erzählte. Es waren Bruchstücke, die aus der Vergangenheit auftauchten, Erinnerungen an Kinderjahre in Dresden, die glücklich gewesen waren, bis sich Schatten über sie legten. Er erzählte von seiner Mutter, die die Familie seines Vaters nicht akzeptieren wollte, weil sie nicht in ihre Welt passte. Von dem einzigen Besuch bei seiner Großmutter, der Mutter seines Vaters, die ihn nicht hatte sehen wollen. Von einer Cousine, die nach Brasilien emigriert war und ihn nach dem Krieg hatte nachholen wollen. Als mein Großvater starb, kamen ein paar Dinge zu den Erinnerungen. Ein silberner Kaffeelöffel, auf dem die Initialen seines Großvaters eingraviert waren. Das Foto eines Ölgemäldes von 1881, das die Großmutter, die ihn nicht hatte sehen wollen, als junge Frau im weißen Ballkleid zeigt. Ein Foto seines Vaters mit seinem geliebten Dackel, aufgenommen in einer Zeit, in der er mit dem Hund schon nicht mehr auf die Straße gehen durfte. Die Kopie einer Familienchronik von 1936, aufgeschrieben gegen die drohende Auslöschung. All diese Dinge lagen vor mir und wollten sich nicht zusammenfügen. Sie erzählten mir die Geschichte nicht, nach der ich suchte. Immer wieder las ich in der Familienchronik von Fabriken in Schlesien und England, von Stoffhandlungen in Leipzig und Berlin, von Bankiers, Politikern und Kunstsammlern. Welche Schicksale verbargen sich hinter den Fakten? Es waren Zahlen und Daten, sowie die, an denen sich mein Großvater sein Leben lang festgehalten hatte. Aber ich hatte weder seine Hände noch seine Begabung für Mathematik geerbt. Die Zahlen sprachen nicht zu mir. Ich brauchte Geschichten, auch dort, wo es keine mehr gab. Teil 1. Anna. 1864 bis 1905. 1. Es war einmal ein armes Waisenmädchen, Das lebte am Rande eines großen Waldes bei einem Köhler und seiner Frau. Sie waren hartherzig zu ihm und es musste den ganzen Tag für sie arbeiten. Einmal schalt es die Köhlersfrau, als sie in der Küche Spinnweben entdeckte. Sie wollte die Spinne, die darin saß, mit dem Schuh totschlagen, aber das Mädchen trug sie schnell nach draußen. Eines Tages zerbrach ihm ein Krug und die Köhlerfrau jagte es aus dem Haus. Das Mädchen lief weinend in den Wald, durch Dickicht, über Stock und Stein, dorthin, wo er dunkel und undurchdringlich wurde. Am Abend gelangte das Mädchen auf eine kleine, moosbedeckte Lichtung und sank erschöpft zu Boden. Es dämmerte schon, und das Moos war dunkelgrün und so weich, dass es sofort einschlief. Als es erwachte, schien der Mond hell auf die Lichtung, und das Mädchen sah einen silbernen Faden, an dem eine Spinne hing. »Greif zu und klettere in den Himmel, kleines Mädchen«, sagte die Spinne. Und das Waisenmädchen nahm den Faden, der weich und fest war wie feinstes Garn. Es kletterte schnell hinauf, bis es zu den Himmelswiesen kam. Als es sich umsah, entdeckte es die Spinne, die sprach, »So wie du mir geholfen hast, helfe ich dir. Du hast ein gütiges Herz und sollst dir einen Bräutigam aussuchen. Aber wähle mit Bedacht zwischen zwei Brüdern, dem Sonnen- und dem Mondjüngling.« Da traten zwei junge Männer vor das Mädchen. Es musste die Augen abwenden von dem Sonnenjüngling, so blendete sein strahlender Blick. Der Mondjüngling war blass und freundlich und ohne Furcht konnte das Mädchen in sein liebes Antlitz sehen. Da sprach das Mädchen zu der Spinne, »Mit dem Sonnenjüngling kann ich nicht gehen. Zu viel Glut liegt in seinem Blick. Ich gehe mit dem Mondjüngling.« Kaum hatte es diese Worte ausgesprochen, trat der Mondjüngling zu ihm und trug es hoch empor in den Himmel. Bis heute wandert das Waisenmädchen mit seinem Bräutigam, dem Mond, über den Himmel.
»Und was ist aus dem Sonnenjüngling geworden, Vater? Glänzte er nicht wie Gold? War er nicht wunderschön? Sind die Sterne die Kinder des Waisenmädchens? Hast du es gesehen? Sag schon, hast du es je gesehen?«
Anna schmiegte sich an ihren Vater und schaute zu ihm hoch, während Margarete und Marie, ihre beiden jüngeren Schwestern, nicht aufhörten zu fragen. Anna hätte keinen der Brüder genommen, weder den Mond noch den Sonnenjüngling. Sie wollte den Vater heiraten. Im Januar war sie 8 Jahre alt geworden und ihr Entschluss stand fest. Es konnte keinen schöneren und klügeren Mann geben als ihren Vater.
»Isidor, bitte, sei ein wenig leiser. Das Kindermädchen hat Henriette gerade zu Bett gebracht. Sie braucht Ruhe. Und setzt den Kleinen keine Flausen in den Kopf. Diese seltsame Geschichte von der Spinne, von Sonne und Mond. Gott, der Herr, stiftet ihn, keine silbernen Spinnen. So war es bei uns und so sagt es auch der Rabbi.«
Ihre Mutter regte sich immer auf, wenn der Vater das Märchen erzählte, das sie und ihre Schwestern so liebten. Er hatte ihnen nie verraten, wo er es gehört oder wer es ihm erzählt hatte. Auch die Mutter wusste es nicht. Sie widersprach dem Vater selten, aber wenn er diese Geschichte erzählte, bekam sie rote Flecken im Gesicht und am Hals. Ein untrügliches Zeichen, dass sie sich ärgerte. Zwar blieb ihre Stimme leise und wie so oft hielt sie den Blick gesenkt, aber immer beendete sie unter diesem oder jenem Vorwand die Erzählstunde. Und der Vater brauste dann nicht auf, obwohl er Widerworte nicht mochte und schnell zornig wurde. Er lächelte nur und sein Blick war irgendwo in die Ferne gerichtet. Ob er von all den Orten träumte, an denen er gewesen war? Die Namen klangen exotisch und großartig in Annas Ohren. Berlin, London, Bradford, sogar in Paris war er gewesen.